Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft KMU. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute mal ein bisschen anderen Einstieg geplant, weil ihr habt natürlich alle die Folge vorher schon gehört mit dem lieben Christoph. Wir haben über das ganze Thema konjunkturelle Lage in Deutschland gesprochen und wie man da als mittelständisches oder kleines Unternehmen heute den Sprung in die Gewinnerriege schafft und nicht nachher bei den Verlierern übrig bleibt, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Deswegen sparen wir uns heute mal nochmal die weitere Vorstellung von Christoph. Das heißt, wer es noch nicht weiß, schaut auf jeden Fall gerne in die andere Folge auch nochmal rein. Christoph, ich habe aber trotzdem für dich noch so eine kleine persönliche Frage zum Einstieg, bevor wir dann ins Thema reingucken. Und was das Thema dann ist, verraten wir natürlich auch noch. Und zwar würde ich von dir einmal gerne wissen, gibt es eine Frage, die du dir häufiger selbst stellen solltest? Und wenn ja, welche?
Oh, gibt es bestimmt einige Fragen, die ich mir häufiger selbst stellen sollte. Vielleicht dieses Thema, bin ich gerade zu schnell unterwegs? Es gibt, glaube ich, viele Sachen, aber jetzt spontan fällt mir das ein, weil es ja hier um KI und Automatisierung und Personal und sowas gibt. Also ich bin, glaube ich, jemand, der sehr, 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 sehr viel Geschwindigkeit Sachen angeht und macht und tut, und dich da immer mal zur Frage zu stellen, war es jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell? Ja, vielleicht nicht die 200 km/h gedanklich auf der linken Seite der Spur für ein paar weniger reichen auch aus. Das ist vielleicht ein gutes Thema, ja.
Zu schnell, weil die anderen nicht schnell genug hinterherkommen, genau, weil du dich überholst selbst.
Genau, du überholst oder überfährst Leute gedanklich sozusagen, ne? Immer so, das ist halt nicht gut, vor allem wenn man halt selber Sachen sehr, sehr schnell versteht oder dass man halt aufpassen muss, wenn man halt wie drin ist. Also ich will nicht, dass ich etwas schnell verstehe, aber das, ich glaube, ich versuche halt sehr schnell umsetzen und ins Machen zu kommen immer. Und das, da muss man halt aufpassen, weil andere halt ein bisschen anders agieren, was auch total okay und richtig ist, dass man da nicht jemanden überfährt gedanklich.
Sehr schön. Das hast du schon gesagt, da geht es ja dann nachher auch viel um Menschen und um andere Personen. Und du hast gerade in der Folge davor, weil wir wollten ja jetzt heute über das Thema darüber sprechen, ob digital und automatisiert ein Tool sein kann, um am Ende, sag ich mal, Personalmangel vorzubeugen oder auch natürlich die ganze Problematik, dass man vielleicht nicht mehr so viel qualifiziertes Personal immer findet, wie man am Ende vielleicht bräuchte, um eine entsprechende Skalierung auch im Unternehmen hinzulegen. Wollen wir uns heute anschauen, und der Christoph hat im vorherigen Podcast so einen schönen Satz gesagt, und zwar, dass er findet, wir sollten in Menschen investieren. Und gleichzeitig hast du ganz begeistert über KI erzählt und über Effizienzen und überhaupt und Automatisierung und Prozesse. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, lass uns da mal tiefer einsteigen. Was bedeutet das für dich, in Menschen investieren, und in welche Menschen oder in was für Art von Menschen würdest du investieren als Unternehmer?
Also ich glaube, wir müssen uns, glaube ich, also meiner Meinung nach, es gibt auch andere, die das anders sehen, aber ich würde mich davon verabschieden, dass wir jetzt irgendwie nur noch Roboter sprechen mit Robotern. Ich glaube, es werden immer Menschen mit Menschen interagieren, und wie gut auch dieser Weg, wir sprechen ja nicht von heute und auf morgen ist alles anders, sondern es ist ja ein Weg, den wir gehen, und keine Ahnung, wie lang dieser Weg dauert, aber auf diesem Weg sind es die Menschen, die den Unterschied machen, und ich erlebe halt tagtäglich, sei es bei den Mittelständlern, aber auch bei unseren eigenen Beteiligungen, wenn ich die richtigen Menschen an den richtigen Stellen hat, dann gehen die Sachen halt, funktionieren die Sachen und sind sie gut. Und deswegen, ich sage das immer so plump, eigentlich total einfach, wenn ich die richtigen Leute einstelle und die richtigen Leute finde, dann muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Ist natürlich nicht trivial, die richtigen Leute zu finden, aber ich glaube, das ist so, so entscheidend, weil der Mensch den Unterschied macht, und dieser Mensch in Anführungsstrichen ist dann vielleicht auch motiviert, KI auszuprobieren, neue Sachen zu durchdenken, und steckt das Team an, bringt da Motivation und Push rein in etwas. Das ist ja, wird dann ja vorgelebt von dem, der das dann halt vielleicht als Teamlead etc. macht. Und ich glaube, so ist dann eine Kaskade, die dann funktioniert. Und das fängt halt dann auch mit diesem Umgang mit solchen Technologien wie KI oder andere Sachen. Und wenn ich da offen bin, wenn ich da Lust zu habe, wenn ich das selber auch ein bisschen kann, dann ist auf einmal mein Team ganz anders. Weil wie fange ich denn an, Leute begeistern für dieses Thema Automatisierung, indem ich sofort selber den Nutzen spüre? Wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, ja, wir haben unsere Serviceberichte mit KI automatisiert, dann ist das irgendwie cool und dann finden wir das gut, wenn wir da Geld sparen. Aber wenn ich meine persönlichen Prozesse optimiert bekomme, dann erlebe ich das ja tagtäglich, dass ich im Zweifel weniger arbeiten muss oder mich nicht mehr um die nervigen Themen kümmern.
Oder
weil,
mehr schaffe, ja.
Genau, weil keiner hat wahrscheinlich Lust, irgendwie Belege von A nach B abzulegen oder so. Das heißt, das ist doch dann, wo man selber merkt, boah, diese Technologie kann richtig was, das kann richtig ein Gamechanger sein. Dann verstehe ich, jetzt mache ich es vielleicht auch in anderen Bereichen, in anderen Unternehmensbereichen, was zu machen.
Das heißt, die Richtigen sind in dem Fall die Leute, wo du sagst, die Bock haben, Neues auszuprobieren, die Lust auf ja, KI, Automatisierung, Technologien haben, oder gibt es auch noch andere Kriterien, die da relevant sind?
Ich glaube, da gibt es ohne Ende Kriterien, die da relevant sind, aber wir brauchen in dieser schnelllebigen Zeit, die ist ja gigantisch, die Geschwindigkeit, die wir aktuell haben, brauchen wir auf jeden Fall Menschen in den Unternehmen, in den Organisationen, die Lust auf Veränderung haben und die dem offen gegenüber sind. Weil wenn wir die nicht haben, wie soll es dann gehen? Mhm. Das ist ja das Kernthema so. Und ich glaube, dass wenn wir das schaffen, dass diese Lust zu bekommen. Und ich sehe es ja auch an mir selber, ne? Also wir hatten ja auch in dem Vorgespräch oder in dem letzten schon mal so ein bisschen, glaube ich, schon mal angedeutet, ich bin echt kein Programmierer und mir tat das so weh, mich mit Code auseinanderzusetzen, weil mich da jemand so getriezt hat. Und ich habe es jetzt irgendwie auch hinbekommen. Und wenn man halt eine Blockade hat und sagt pauschal, ne, wenn da irgendwie was mit Einsen und Nullen und Code ist, das mache ich nicht, das ist nicht mein Job. Mhm. Ich hatte ja fast auch schon diese Denkhaltung. Die ist falsch. Also ich finde es halt falsch, also das ist nicht gut. Ich glaube, zu sagen, hey, ich springe jetzt in das Wasser und es ist vielleicht echt kalt, aber wenn ich dann aus dem Wasser wieder rausgeschafft habe, dann bin ich halt echt nochmal ein anderer Mensch vielleicht.
Mhm. Ja, man sagt ja auch immer, nur weil du länger wartest, wird das Wasser nicht wärmer.
Ja, genau. Ja,
kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht immer so einfach,
ist es auch nicht.
Da über den eigenen Schatten zu springen. Das heißt, du hast jetzt gerade drei für mich elementare Sachen gesagt. Einmal die Geschwindigkeit, die heute einfach vorherrscht und die ja tendenziell einfach noch schneller wird, macht es notwendig, dass wir Menschen finden, die mit Geschwindigkeit umgehen können und die Lust haben, da einen Teil beizutragen.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das Entscheidende ist doch, der Gap wird doch immer größer. Also wir können jetzt ja so tun, es verändert sich wieder und es wird wieder weniger werden. Ich würde sagen, nein, es werden mehr Kanäle, es sind nicht nur noch E-Mails, es sind Anrufe, E-Mails, im Zweifel haben die Leute mittlerweile zwei Nummern, Messaging-Kanal.
Noch ein Assistent, der anruft, also ein KI-Assistent.
Genau, also es wird ja immer mehr und die Frage ist ja, ich kriege es halt nicht beenden, also es wird nicht verändern, glaube ich nicht. So, das heißt, weil es kommen ja immer mehr Innovationen, die Geschwindigkeit ist ihm zu, das heißt, ich muss lernen, damit umzugehen und muss da diese Offenheit haben. Und muss halt es dann auch für mich quasi bewerten und agieren können. Und wenn ich selber, und das ist meine diese große Gefahr, das selber nicht damit kann, dann bin ich halt abgehängt. Und wir haben im letzten halben Jahr so viel Geschwindigkeit bei diesen technologischen Entwicklungen gesehen, dass dieser Gap nochmal groß ist. Weil am Anfang hat man ein bisschen ausprobiert und jetzt haben Leute ihre ganzen Helferlein am Start und bauen halt Sachen in wahnsinniger Zeit. Ich hatte es ging darum, bei uns im Team gerade, und das ist vielleicht ein konkretes Beispiel, ging es darum, wir sollten ein Formular ausfüllen online, wo wir das einreichen sollten. Und da war so ein bisschen die Frage, schaffen wir das bis Ende der Woche, das zu machen? Und ja, Kalender voll und so weiter. Und dadurch, dass ich jetzt recht tief bin, habe ich gesagt, ich mach das. Und ich habe das halt auf der Zugfahrt von der einen Station zur nächsten gemacht in 10 Minuten. Und ich glaube, andere würden für so eine Frage Stunden brauchen. Mhm. Ich habe mir, weil das hat halt für mich dann die KI gemacht und es war wirklich, glaube ich, gut. Was ich damit sagen will, ist, wenn jemand sich damit gar nicht beschäftigt hat, die Person braucht dann einen halben Tag und andere machen es halt in 5-6 Minuten.
Ja.
Und was bedeutet das denn? Und das wird ja immer wahnsinnig schneller und dann kriegen wir halt irgendwann echt ein Problem. Weil wenn ich jetzt auch Leute einstelle oder mit Leuten interagiere, ich erwarte ja von meinen Leuten, dass sie das tun. Also, weil sonst, ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Absolut. Das wäre jetzt vielleicht so, also du hast auf der einen Seite die Geschwindigkeit, auf der anderen Seite hast du gerade noch zwei Worte genannt, und zwar das Thema Blockaden und auch Veränderung. Jetzt wissen wir ja aus der Erfahrung, also wir sind ja auch ein Unternehmen, das andere Unternehmen in ihrer Veränderung begleitet, vor allem auch in der Digitalität sozusagen unterstützt. Wie kann ich jetzt dieses Thema Veränderungsbereitschaft, Spaß an neuen Dingen und auch gleichzeitig die Blockaden, die da vielleicht bei dem einen oder anderen Mitarbeitenden da sind, das heißt ja deswegen nicht automatisch, dass derjenige schlecht ist oder nicht passt. Wie kann ich da vielleicht auch als Unternehmen, ob ich jetzt aus der Geschäftsleitung komme oder halt als übergeordnete Führungskraft oder wie auch immer, diese Menschen dabei unterstützen, dass sie das hinbekommen, dass sie diesen Wandel mitgehen können, wenn ich sage, grundsätzlich ist der Wille da. Das ist natürlich eine Voraussetzung.
Du hast es, glaube ich, schon selber gesagt, Spaß. Du musst Lust zu bekommen. Also wenn du selber merkst, boah, ich habe da richtig Bock jetzt, das voranzutreiben, wenn das richtig Lust macht, dann machen die Menschen das doch. Also jeder Arbeit versucht doch täglich Sachen zu machen, die einem Spaß machen, wo man irgendwie Lust drauf hat.
Ja.
Und wenn ich darauf Bock habe, dann mache ich das und dann mache ich es auch gut und dann verändere ich mich. Und das heißt, wir müssen weg von diesen abstrakten PowerPoint und alles automatisiert sich und die Agents laufen los, sondern hin zu dem Konkreten, jede Mitarbeiterin, Mitarbeiter den Nutzen spüren lassen und sagen, hey cool, ja, ich kann jetzt ganz andere Sachen machen. Und wenn daraus Spaß und Freude entsteht, ich glaube, dann entsteht Wirkung.
Mhm. Sehr schön gesagt. Du hattest schon ein bisschen so erzählt oder so mal am Rande anklingen lassen, so das Thema E-Mails bearbeiten oder schreiben oder so sind Sachen, die sich gut, ich sag mal, einfach umsetzen lassen. Gibt es denn Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Tipps geben, wo du sagst, hey, das sind Prozesse, wo ich sage, da kommt wirklich Geschwindigkeit rein, da kommt dann auch Spaß auf, wenn man selber schnell die Wirksamkeit hat, wo du einfach sagst, das sind vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, da würde ich als erstes mal reingehen, als ein Mitarbeitender in einer Firma, wo ich sage, ja, das bietet mir Mehrwert als Person.
Ich glaube, wir müssen da stark unterscheiden zwischen wertschöpfungsproduktiven Prozessen und, ich sag mal, nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Ich würde vielleicht mal zwei Beispiele geben, jeweils in dem Bereich, weil ich sage, das, was ich jetzt ja sage, so was ich bei mir mache, das ist ja für mich spannend, fürs Unternehmen so mittelspannend, sage ich jetzt mal, übergeordnete Fragestellung. Mhm. Beispiel im Bauunternehmen bei uns, im einen Geschäftsbereich sehr viel Bauunternehmen. Großes Thema sind Ausschreibungen. Ja, Ausschreibungen, die kommen, Baustellen, irgendwelche Bausachen, die gemacht werden, kennt man überall. Mhm. Super manueller Prozess. Die meisten Bauunternehmen machen das wie folgt. Die haben Leute, die jeden Tag mehrere Teams sich in diese Ausschreibungsportale reingehen, sich die Ausschreibung ausladen, sie Zweifel sogar ausdrucken, jemanden hinlegen, gucken, wie kann ich das Angebot dafür kalkulieren, und ist eine super Automatisierung möglich. Mhm. Also es ist ein total analoger Prozess, weil halt auch die Ämter das noch nicht so automatisiert bekommen. So, wenn ich es schaffe, einen Bot zu bauen, der dieses Portal öffnet, da sich anmeldet, das geht ja alles mittlerweile, das Angebot sich rauszieht, dieses Angebot anguckt, ist es jetzt für das Bauunternehmen relevant, ist es in meinem Ort, ist es in meinem Umkreis, habe ich die Leistung, weil man hat ja tausende von solchen Ausschreibungen, das heißt, man muss die richtigen finden, das dann bewerten lasse von dem und dann sage, okay, jetzt baue mir mein Angebot auf Basis der Ausschreibung mit den Templates, die ich habe. Geht, ist nicht komplex, ich habe es gesehen bei mehreren Mittelständlern, dass es da live im Einsatz ist und funktioniert. Das ist doch etwas, was wahnsinnig Geschwindigkeit macht und in einem wertschöpfenden Prozess sozusagen tut. Mhm. Oder wenn wir von Maschinendaten, von Auslesungen sprechen, Serviceberichte in den Auslesungen gehen. Also das sind für mich Beispiele, wo was passiert, wo ich so Sachen sehe, oder ich sehe Anomalieerkennungen in Maschinen, die laufen. Also konkrete Beispiele, die funktionieren. Da hat dann natürlich vielleicht jetzt nicht jeder Mitarbeiterin, Mitarbeiter, das ist dann, was ich meine, so plakativ. Wenn man sich aber selber mal bei sich persönlich reinguckt, ist ein gutes Beispiel, ist jetzt bei mir, ich schreibe sehr wahnsinnig viele E-Mails, wenn ich die halt automatisiert bekomme, ist das total genial. Oder auch anderes konkretes Beispiel, ich muss mich auf einen Termin vorbereiten. Ja, dann gucke ich, google ich, recherchiere, melde mich da an. Ich habe mittlerweile einen Prozess, ich muss nur noch bei meinem Teams, ich halt Microsoft Teams nutzen, muss ich einmal den Namen eingeben und das Unternehmen, und dann kriege ich eine dezidierte Analyse ungefähr 30 Sekunden später. Mhm. Und da steht dann drinne, das ist die Person, das ist der Berufsweg von der Person gewesen, das ist, warum ist die Person für dich relevant, was könnte ein erster Gesprächseinstieg sein, tak, 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 sofort riesen Mehrwert. Mhm. Anderes Beispiel vielleicht auch, wir haben ja in den letzten Jahren angefangen, alle Meetings aufzuzeichnen und zu, so, das ist ja, ich würde nicht sagen, 80er Meetings aufzuzeichnen, aber was bringt das einem jetzt, wenn wir jetzt alle hunderte von Meeting-Aufzeichnungen da haben? Was können wir damit machen? Mega der Produktivitätschange und auch ein Game-Changer, wenn man das sauber macht, ist doch eher, vorher einen Prompt in ein Tool zu geben und zu sagen, ich habe jetzt ein Meeting, ein Gespräch mit Person XYZ, da geht es um die und die Themen vermutlich. Bitte achte doch mal auf folgende Signale, die du vielleicht in diesem Meeting hast. Mhm. Das heißt, ich nutze eine Meeting-Aufzeichnung, muss natürlich datenschutzmäßig freigeben lassen, um Signale, vielleicht Verkaufssignale rauszuziehen oder halt mit dem Meeting zu chatten im Nachgang, was ich selber gar nicht gemerkt habe. Ja, wenn wir jetzt beide einen Podcast machen, wir machen hier ein Meeting, machen die Aufzeichnung, wo hast du welche Fragen vielleicht vergessen zu stellen? Wo habe ich ausgewichen? Könnte die KI mir im Nachgang alles sagen?
Machst du natürlich nie.
Aber das sind für mich so konkrete Beispiele, wo man halt danach wahnsinnige Gamechanger erleben wird im Persönlichen.
Ja, dass man sich danach auch vielleicht bewerten lassen kann. Habe ich den Akquise-Call gut gemacht oder wie auch immer?
Musst du mal im Nachgang, Fragen gestellt? Musst du einfach mal im Nachgang des Podcasts mal machen. Dann kann man hier einfach ein Handy hinlegen, das Meeting aufzeichnen, gibst vorher einen Prompt rein und sagst, was war dein ursprünglicher Plan, den du hier hattest? Danach vergleichst du mal mit, das können die ja perfekt in Sekunden machen, was hast du hier aufgenommen, was sagt das Transcript danach, wie hast du es agiert und was hattest du eigentlich vorgenommen und wo war der Gap?
Und wo hast du mich eigentlich hingeführt mit deinen Aussagen? Genau. Ja, das ist richtig. Mich würde mal noch interessieren, ich sag mal, man redet ja dann oft, also viele haben ja auch Angst vor Veränderungen, vor neuen Themen, weil sie sagen, ja, dann braucht man mich irgendwann nicht mehr, dann werde ich redundant für das Unternehmen, dann fliege ich raus, verliere ich meinen Job. Du hast jetzt, ich glaube, in der anderen Folge auch schon gesagt, naja, darum geht's heute eigentlich gar nicht mehr, sondern es geht eher darum, wie setze ich die Menschen eigentlich da ein, wo ich sie brauche. wo brauche ich denn noch Menschen heute? Also wo sagst du, KI, alles schön und gut, Automatisierung super gut. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dieses Thema Motivation, das lässt sich immer noch am einfachsten, glaube ich, durch andere Menschen generieren. Aber gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, da ist es essentiell, dass wir Menschen haben?
Ja, gibt es, glaube ich, hunderte. Ich will jetzt vielleicht wieder auch nur ein konkretes Beispiel machen. Ich würde mir auch keine Sorgen machen, dass irgendwie jemand abgebaut wird, sondern mein Wunsch wäre ja, dass die Person was Sinnvolleres macht. Ich glaube, keinem wird niemand zu nahe treten hier, aber macht es Spaß, Protokolle oder Ausschreibungen von irgendwo runterzuladen, sie irgendwo einzustellen, auszudrücken, irgendwo hinzulegen. Ich glaube, das ist jetzt nicht der, also
wenn nicht der erfüllendste Job.
Ja, da kann man, glaube ich, coolere Sachen noch machen. Und ich glaube, das so, wenn man mit dem Mindset reingeht, dann ist der, hat die Person ja die Chance, was anderes zu machen, was ihr vielleicht mehr Spaß macht und mehr Nutzen stiftet. So, aber was ist ein konkretes Beispiel, wo ich glaube, dieses Menscheninteraktion? Ich glaube, Menschen arbeiten mit Menschen, Geschäfte werden mit Menschen gemacht. Und was ich bei unseren Beteiligungen sehe, wenn quasi jetzt gucken, klassische Vertriebsprozesse, da kann das Tool, die Technologie, die Plattform noch so gut sein, Haken dran, aber am Ende kaufen das doch vor allen Dingen, weil der Vertriebler gut war auch, weil der Customer Success gut funktioniert, also weil der anderen Seite des Tisches Menschen sitzen, die, mit denen ich gerne arbeite. Ich bin jetzt ja auch schon mal das zweite Mal bei euch, nicht nur, weil wahrscheinlich der Podcast eine gute Reichweite hat, sondern weil es ja auch mit euch Spaß macht. Also das meine ich, ne? Also Menschen arbeiten mit Menschen und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen halten und diese ganzen emotionalen Themen kriegt man nicht mit KI irgendwie weg.
Ja.
Da glaube ich fest dran.
Wie du sagst, am Ende verkauft man ja auch meistens eine Emotion und nicht unbedingt ein Produkt, sondern.
Und man verkauft ja immer was, auch wenn man kein Produkt verkauft, man verkauft sich, man verkauft eine Idee, man verkauft einen Plan oder was auch immer, ja, irgendwie eine Umsetzung, also intern, und das ist doch eine Interaktion, jemanden zu begeistern, irgendwas neu zu machen, verändern, das, nur weil ich jetzt irgendwie eine Mail runterschreibe und sage, wir machen das jetzt anders, weil das ist so und so und das macht Sinn, dann heißt es, das kann ich technisch zwar machen, diese Mail oder was auch immer, aber ich glaube, wenn der Mensch es dann emotional rüberbringt, warum das jetzt sinnig ist, das kann dann keine KI machen.
Wir haben ja so ein bisschen auch das Thema Personalmangel als Aufhänger auch für diese Folge gehabt, würdest du sagen, KI und Automatisierung, egal in welcher Form, sage ich jetzt mal, sind wirklich gute Lösungsansätze, um dem Personalmangel entgegenzuwirken? Oder sagst du, naja, so ein Personalmangel ist eigentlich gar nicht so das Problem, sondern eher qualifiziertes Personal, das bestimmte sehr spezifische Tätigkeiten übernehmen kann, wo vielleicht auch eine KI heute noch an Grenzen stößt? Oder wo siehst du da den Zusammenhang? Also
ehrlicherweise würde ich das ein bisschen hinterfragen, diese Aussage, haben wir wirklich einen Personalmangel? Warum? Ich glaube, das ist ja, geistert ja auch immer überall durch, Fachkräftemangel. Ich glaube, man muss genau hingucken, wo wir wirklich das haben. Wenn ich jetzt wieder auf die Baustelle gucke, ich glaube, wir werden immer weniger Leute finden, die Lust haben, 10 Stunden am Tag auf der Baustelle sitzen. Da haben wir Themen, da müssen wir dann mit Kolleginnen und Kollegen, die aus Ausland vielleicht kommen, dazu arbeiten und damit Lohnnebendienstleistern etc., ich bin jetzt nicht so tief drin, wie das heißt, arbeiten, als Beispiel jetzt so. Ich habe aber jetzt zum Beispiel auch gehört, dass selbst in der Gastronomie sich das jetzt wieder verändert hat, dass jetzt nicht mehr überall da diese riesen Fachkräftemangel sind. Das hat vielleicht auch was mit der konjunkturellen Lage zu tun, aber ich glaube, dass wir das nicht pauschal immer dieses Fachkräfte, also ich erlebe eher, dass ich momentan wahnsinnig viele Bewerbungen bekomme, also von Leuten, die bei uns arbeiten wollen, dass, weil da auch Veränderungen am Markt einfach stattfindet. Ich glaube, das ist so zu sehen. Wo wir aber einen Fachkräfte oder einen Mangel haben, ist, glaube ich, bei diesem Aspekt der Talente. Also wenn wir jetzt mal es ist nicht so einfach, diese Leute zu finden, die Motivation, KI, Digitalisierung und solche Sachen mitbringen, strukturiert denken, arbeiten können und auf der anderen Seite aber auch sich verantwortlich für ein Unternehmen fühlen, die letzte Meile gehen, also da sozusagen ein Komplettpaket zu finden, das ist nicht einfach. Und da, glaube ich, haben auch Mittelständler Herausforderungen, weil Konzerne und andere häufig vielleicht besser zahlen können, bessere Marken haben und da die guten Leute abwerben können oder die guten Leute bekommen auch nach den Universitäten und Hochschulen. Und da sehe ich ein Risiko, dass wir zwar Leute finden im Mittelstand, Personen finden, die wir brauchen, aber nicht die uns immer quasi weiterbringen. Und wir müssen die pflegen, die wir haben, die es gut machen, dass die nicht noch weggehen. Und da sehe ich das die große Gefahr, also die richtigen Personen zu bekommen.
Okay. Du hast jetzt vorhin noch so ein Thema am Rande adressiert, das ich ganz spannend finde, weil das auch bei uns immer wieder mal ein Thema ist, und zwar diese ganzen Tools, die du auch für dich eingesetzt hast und die natürlich auch für andere relevant sind, egal ob jetzt KI oder andere Automatisierungen, die vielleicht noch gar nicht auf einer KI, aber vielleicht auf einer Logik basieren oder sowas. wie binde ich das in einem Unternehmen ein, in dem es auch natürlich eine IT-Abteilung gibt, die dafür zuständig sind, dass die Systeme sicher sind, dass da keine Daten oder keine Firmeninterner irgendwie ins Internet geraten, die da nicht reingehören und lauter solche Aspekte sozusagen berücksichtigen müssen. Wie arbeite ich oder wie kann ich die so abholen, dass die quasi kein Bremsklotz sind nachher und gleichzeitig aber auch trotzdem ein sinnvolles Netzwerk schaffe, dass nachher nicht, wie gesagt, irgendwelche Daten rausgehen, die nicht rausgehen sollen?
Also ich glaube, erstmal ist das eine ganz wichtige Governance-Frage strategisch, wie, was ist die Rolle der IT, was ist die Rolle des Business, also das ist nicht nur bei KI oder solchen Tools, das ist eine generelle Frage. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen im Mittelstand eine große Herausforderung mit Schatten-ITs, dass bestimmte in Produktionsdigitalisierung, wer kümmert sich dann um die, weiß ich nicht, Low-Code-Plattform oder, das sehe ich ganz häufig, also das ist eine Governance-Frage. Aber natürlich bei diesen ganzen Tools, die man sich jetzt da überholen kann, wird es jetzt ja immer mehr diese Governance-Frage, die aufkommt. Also die muss man erstmal klären, diese Governance-Frage. Und wenn man die dann geklärt hat, würde ich sagen, KI ist kein IT-Thema, sondern KI ist ein Business-Thema. Sondern der Use Case, die Idee, der Anwendung muss halt aus dem Business kommen, also von dem Produktionsleiter, von dem Serviceleiter, von mir persönlich. Und ich muss dann die Diskussion mit der IT führen, was habe ich für Plattformen, für Möglichkeiten. Und dann am Ende ist es natürlich eine Philosophiefrage, wie man mit diesen Datenschutzthemen umgeht. Ich habe da eine recht klare Meinung. Ich glaube, dass man sehr, sehr stark aufpassen muss, wo sind wirklich IP hinter. Ja, beispielsweise eine Konstruktionszeichnung würde ich ganz doll aufpassen. Da würde ich dann eher mit lokalen LLMs oder sowas arbeiten. Mhm. Aber ob jetzt irgendjemand weiß, wie die Jahresabschluss von meiner Beteiligung Y&Z war, das finden sie eh im Handelsregister. Also da, da denke ich so, So, und dann muss ich mir die Frage stellen, okay, das sind irgendwie, was sind die Risiken? Also ich fülle irgendwie eine Datenschutzvereinbarung auf und ich fülle auf, dass der auf diesen Modellen nicht trainiert wird. Jetzt müssen wir beide uns doch die Frage stellen, glaube ich jetzt ChatGPT mehr oder beispielsweise den Microsoft Copilot? Mhm. Sind beides amerikanische Firmen? Sind die unter diesen
westlich geprägt?
Ja, es sind beide, wenn der Staat da was will, dann ob es jetzt Microsoft oder ist. So, also was ich damit sagen will, ist, wir sagen halt immer zum Beispiel Microsoft Copilot sind jetzt als Beispiel die guten, ob es jetzt gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, aber diese Frage stelle ich mir gar nicht. Ich stelle mir einfach so die Frage, was gebe ich da ein, wo passe ich ein bisschen auf? Und ich würde sagen, für mich, ich arbeite gar nicht mit so krass sensiblen Daten. Also ja, es sind irgendwie Finanzdaten, aber Finanzdaten, wie gesagt, finde ich ja eh, weil ich ja bestimmte Veröffentlichungen habe. Mhm. Von daher, eher was wirklich riskant sind so die, da wo unser Herz des Unternehmens ist, ne? So, und das sind für mich Maschinen an diesen Themen. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Und ansonsten muss, glaube ich, jeder für sich mal so ein bisschen die Frage stellen, was ist jetzt mein Risiko? Ist mein Risiko, abgehängt zu werden und irgendwie langsam zu sein? Oder ist mein Risiko, dass halt irgendjemand weiß, dass ich was auch immer getan habe?
Mhm. Du hast vorhin auch, ich glaube, auch in dieser Folge, aber auch in der anderen Folge schon mal erwähnt, so das ganze Thema Abhängigkeiten, Unabhängigkeiten, wo kann ich quasi frei agieren und wo bin ich irgendwie doch auf Systeme angewiesen. Wir hatten in der ersten Folge das Thema, dass wir Anwendungsweltmeister werden könnten oder sollten im Bereich KI. Gleichzeitig wissen wir aber auch, du hast es auch gerade eben schon angesprochen, dass die meisten KIs irgendwie aus USA kommen oder aus anderen Ländern, nicht unbedingt eben aus Deutschland oder Europa, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Machen wir uns darüber nicht auch wieder ein Stück weit abhängig, dass diese Dinge uns zuverlässige Inhalte liefern und wirklich das tun, was sie sollen? Oder wie du sagst, sie sind ja auch beeinflussbar dann wieder.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
Ja, also vollkommen. Ich bin da aber auch wieder da, habe ich so ein bisschen andere Meinung, weg von diesen Buzzwords und den großen Sachen. Mhm. Ne, was du ja ansprichst, ist wieder der Begriff digitale Souveränität. Mhm. Ich persönlich glaube, wir sollten uns von keinem abhängig machen und wir sollten uns parallel dazu aber auch nicht ins Mittelalter zurückschießen. Was meine ich damit? Ist, ja, wir müssen irgendwie aufpassen, was sind das für Unternehmen? Ich hätte persönlich mehr Sorge, was so chinesische Sachen angeht, als jetzt zum Beispiel Amerika, auch wenn das da gerade alles nicht einfach ist, was da läuft. Aber ich würde zum Beispiel lieber sagen, ich nutze zwei amerikanische Tools im KI jetzt beispielsweise, wo ich Sachen mitmache, habe zwei Verträge, als alles einer deutschen KI zu geben. Ich habe auch mit einem deutschen Konzern kann ich abhängig sein, ja, was mich wahnsinnig viel Geld kostet. Ja, das ist dann vielleicht deutsches oder europäisches Recht, aber eine Abhängigkeit gibt es ja trotzdem. Das heißt, ich würde eher kommen mit der Frage, was ist die Landschaft, wo kann ich auch Sachen austauschen, und ich würde versuchen, Sachen so zu bauen, dass sie auch austauschbar sind. Und zum Beispiel meine persönlichen ganzen KI-Sachen habe ich mir so versucht zu bauen, dass ich so die Inversierung und die Prompts und das alles so abzuspeichern, dass ich theoretisch in sehr, sehr schnell einfach die Plattform wechseln könnte und egal, wer es dann ist. Aber was bei mir die übergeordnete Fragestellung für mich ist, ist immer, ist die Qualität hoch genug? Es bringt mir nichts, und ich habe selber auf meinem Laptop eine lokale KI laufen, ich habe auf meinem Handy eine lokale KI laufen, kann ich theoretisch nicht im Flugzeug oder sonst wo nutzen, kann ich arbeiten, ist genial, ja, ich brauche kein Internet und kann mit einer KI arbeiten, aber die Ergebnisse von so einer kleinen lokalen KI sind halt
begrenzt.
Ja, genau, und das muss man sich ja einfach bewusst machen und wieder die Frage zu stellen, was sind für Daten, aber vielleicht würde ja so eine lokale KI reichen für so eine Zeichnung. So, und dann mache ich mich da nicht abhängig, habe halt andere Sachen. So, und ich glaube, diese Frage, wie sieht eine hybride Struktur aus, ist die entscheidende, sich damit zu beschäftigen. Weniger aus den Medien raus, ich mache mich irgendwie abhängig.
Das heißt, Diversifizierung, ja. Ich sag mal, in den Tools, die ich nutze, um da eben nicht von einem spezifischen abhängig zu sein, Qualität, also darauf zu achten, was liefert mir auch die Qualität, die ich am Ende brauche in meinen Antworten. Wie du sagtest, manchmal brauche ich mehr, manchmal brauche ich vielleicht auch reicht auch ein oberflächlicheres Ergebnis. Und dann das ganze Thema auch Austauschbarkeit bis zum gewissen Grad, dass ich halt Redundanzen, also dass ich nicht ein Tool habe, wo ich sage, wenn das ausfällt, dann.
Konkretes Beispiel, wo ich immer wieder Sorgen mache, und das ist kein amerikanisches Unternehmen, ist, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ich glaube, viele wissen das, es gibt sehr große ERP-Anbieter in Deutschland, ja. Verschiedene, aber wenn ich dann IT-Leiter spreche, die sagen, ich gebe alles in dieses ERP-System, alles was geht, mache ich damit. Dann würde ich sagen, ist das so sinnig? Ja, ich will keine zwei ERPs laufen lassen, Haken dran. Aber will ich wirklich jeden Prozess in dieses ERP reinpacken, weil es gibt halt auch andere Möglichkeiten, weiß ich nicht, wir haben zum Beispiel in eine Low-Code-Firma investiert, bewusst, weil man damit Geschwindigkeit aufnehmen kann und man hat dann nicht alles in diesem einen System drin, das sieht genauso aus. Das heißt, da gibt es ja andere Möglichkeiten und habe dann auch wieder Diversifikation, weil wenn dieser ERP
erstellt. Flexibilität vielleicht auch.
Genau, der kann ja einfach Preise erhöhen oder sagen, du musst jetzt bis nächstes Jahr in die Cloud. Das sind ja gerade diese ganzen Migrationen in die Cloud. Das sind Millionen Projekte, die lähmen. Nebenbei, dass es viel Geld kostet, wahnsinnig jede Organisation. So, und wenn ich das alles dann da drin habe, dann bin ich da auch abhängig. Das ist zwar nicht von Amerika, ich bin trotzdem von diesem Unternehmen abhängig.
Ja, absolut. Okay. Vielleicht noch eine Frage so ein bisschen zum Abschluss, weil ich das noch ganz spannend fände. Was würdest du denn sagen bei dem ganzen Druck, den man da jetzt auch ein Stück weit hat? Also du sagst es ja auch, also wer heute nicht in KI macht und auch selber sich mit beschäftigt, das wird über kurz oder lang schwierig, da noch mitzuhalten. Was würdest du trotzdem raten, Unternehmen oder auch Geschäftsführern, vielleicht auch leitenden Führungskräften, wie auch immer, wo du sagst, trotz des ganzen Drucks, das bitte nicht machen?
Das bitte nicht machen? Ja, gut, unverantwortlich mit diesen Sachen umgehen, ne? Also Kopf anschalten ist, glaube ich, das Entscheidende. Also nur weil ich jetzt vielleicht so ein Helferlein habe, muss ich ja nicht pauschal alles dem glauben. Also so Stichwort Halluzination und andere Sachen. Also ich glaube, man darf nie aufhören, selber zu denken und sich Denkaufgaben abnehmen zu lassen. Man muss es weiter kritisch hinterfragen, was da rauskommt, wie man damit agiert. Und ich würde auch keinem empfehlen, aufhören zu schreiben, wenn man jetzt alles mit Voice macht. Du schreibst ja auch auf ein iPad oder andere Sachen. Also das finde ich halt ganz spannend. Letztens mal länger mit einem Zettel mal wieder geschrieben, was man ja vermutlich nicht immer so häufig macht, wie schnell so eine Hand wehtun kann vom normalen Schreiben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Aspekt. Und sich auch gezielt, anderes Beispiel noch, fängt sogar zusammen mit Abhängigkeit und dieser Frage, die du gerade gestellt hast. Ich habe zum Beispiel für mich entschieden, dass ich meine persönlichen Notizen, die ich bei Meetings mache, bewusst in ein Tool, also ich mache das alles digital, auch auf dem Stift und so weiter, aber nicht in ein Tool gebe, was verbunden ist mit meinen ganzen KI-Sachen. Warum nicht? Ich möchte halt nicht, wenn ich irgendwie zu einem Meeting eine bestimmte Notiz mir aufschreibe, dass das alles auslesbar für alle ist. Und das meine ich auch mit Kopf anschalten, sagen, okay, was mache ich? Und ja, vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Microsoft nutze intensiv, dass ich nicht alle Anwendungen da reinpacke, OneNote, und dann ist alles auslesbar und auf einmal sieht eine Kollegin oder ein Kollegen irgendwelche Notes, die ich gemacht habe, weil die Einstellungen nicht super konfiguriert sind. Also da an der Stelle mitdenken, würde ich da auffordern zu.
Also nicht vergessen, den Kopf auch weiterhin zu benutzen, auch wenn die KI spannende Sachen ausgibt. Genau. Weil ich glaube, dazu neigt man tatsächlich schnell, dass man denkt, ah ja, wird schon passen.
Ja.
Und gar nicht vielleicht nochmal versucht, selber zu recherchieren.
Ja, ich hatte gestern oder vorgestern den ganz verrückt, ja, da waren auf einmal Zugangsdaten von meinem Kollegen in meinem Prozess drin. Ich habe mich gefragt, wie das passieren konnte. Mhm. So, und das, da muss man halt irgendwie sagen, okay, komisch, ja. Also mitdenken, man muss es auch verstehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt. Vielleicht noch ein zweiter Tipp an der Stelle, was ich jedem raten würde. Versucht es, auch wenn es weh tut, ein bisschen zu verstehen. Weil man kann nicht immer nur sagen, jetzt macht jetzt irgendein Dienstleister oder das Team XYZ bei mir im Unternehmen. Ich glaube, jede leitende Führungskraft, wie du das gerade genannt hast, ich glaube, jeder Mitarbeitende, aber auch vor allem Geschäftsführung müssen verstehen, das sage ich jetzt auch bewusst, müssen verstehen, wie diese Grundtechnologien funktionieren. Das ist so, wie ich verstehe, irgendwann mal verstanden musste, wie ein Handy funktioniert, wie ich E-Mails schreiben muss, muss ich jetzt verstehen,
wie ich das Internet benutze,
ehrlicherweise ein hochautomatisierter Workflow läuft. Das muss ich mal gebaut haben, würde ich sagen. Also ich werde vielleicht von vielen jetzt so, was sagt er da, aber ich glaube, man muss es mal selber gebaut haben.
Ja, es hilft auf jeden Fall. Es ist halt wie bei allem. Weil Learning by Doing ist meistens noch die beste Erfahrung am Ende des Tages. Okay. Dann haben wir auch an der Stelle wieder für euch da draußen eine kleine Spotify-Umfrage vorbereitet. Also guckt da gerne mal rein und gebt uns eure Einschätzung. Und zwar haben wir uns diesmal die Frage für euch überlegt, wo würde Automatisierung euer Team am meisten entlasten? Also was wären Punkte, wo ihr sagt, da tut es uns richtig gut, wenn wir da was tun? Da wäre einmal das Thema Administration und Dokumentation. Dann haben wir uns das Thema Planung und Koordination überlegt. Produktion und Logistik haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass da vielleicht auch Punkte drin sind. Und dann natürlich als vierter Punkt vielleicht auch der ganze Bereich Kundenservice und Außendienst.
Geht
das
überall
sind so die
was.
Bereiche. Da geht, genau, Christoph verrät schon die Antwort. Es geht überall was, aber die Frage ist ja, wo würde es euch am meisten entlasten? Wo seht ihr da bei euch gerade den größten Mehrwert? Das würde uns sehr interessieren, deswegen lasst uns da gerne eure Einschätzung da freuen wir uns sehr. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne noch loswerden, bevor wir die Folge hier zumachen für heute?
Ich glaube, wenn wir über diese Sachen sprechen, ich meine, man merkt es ja wahrscheinlich an mir selber, aber es kann wirklich Spaß machen. Also ich glaube, da will ich eigentlich nur jeden zu ermutigen, das kann wirklich richtig Spaß machen und man da was Neues zu lernen, das ist doch richtig cool und man kann es dann sogar noch täglich einsetzen. Also ist doch, Besseres geht doch gar nicht.
Wollte gerade sagen, und hat selber noch was davon sozusagen. Das Thema Spaß nutze ich jetzt auch gerne für meine Abmoderation. Wir hoffen, euch hat die Folge richtig gut gefallen. Ihr hattet Spaß, uns dabei zuzuhören, dem Christoph zu folgen. Ich glaube, da waren ein paar richtig spannende Denkansätze auch dabei, über die man vielleicht auch noch mal ein bisschen nachdenken kann im Anschluss an die Folge. Wenn ihr noch Fragen an den Christoph konkret habt oder auch generell an uns zum Podcast oder zur Folge, lasst uns die gerne da, schreibt einen Kommentar oder schickt uns eine E-Mail oder über LinkedIn kommt auf uns zu. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, würden wir uns sehr freuen. Nehmen wir dann auch gerne auf für weitere Folgen oder für neue Ideen, wie wir unseren Podcast auch strukturieren können. Und genau, wenn ihr sonst noch Ideen habt, lasst uns das auch gerne wissen. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.